Ihr könnt schon mal das Daniel-Buch aufschlagen, Daniel Kapitel 3. Ich habe mich sehr über den Lobpreis gefreut. Danke, lieber Christoph. Danke für diesen spannenden Mix an Liedern. Und weiß ich, wenn ihr Lieder ein bisschen kennt, auch die Geschichte dahinter, dann war das eigentlich schon Teil 1 der Predigt. Da ist ein Martin Luther, der... Also eine feste Burg für diejenigen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, ist ein bisschen zum Kauen so, für die Deutsch als Muttersprache haben auch, aber da ist eine Menge Erfahrung drin, wie Gott durchträgt im Kampf. Und Luther hatte viele Kampfsituationen, Verfolgungssituationen auf verschiedene Weisen. Dann befiehl du deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist ja auch aus dem Psalm Paul Gerhardt, der den 30-jährigen Krieg erlebt hat. Schlimmes Leid in seiner Familie erlitten hat und dann solche Lieder geschrieben hat mit enorm vielen Strophen. Das war ja nur ein Ausschnitt. Und dann der Sprung nach Indien. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. I have decided to follow Jesus. Ich habe noch mal nachgeguckt. Noxeng aus dem Garo-Volk in Assam, Nordindien, es gibt verschiedene Erzählungen, glaube ich, der Mitte des 19. Jahrhunderts mit seiner Familie getötet wurde, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und er hat Gottes Wort, Johannes 12, proklamiert, während er getötet wurde. Und da waren diese Worte, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Sie haben ihm gesagt, du kannst, ja, schwöre Jesus ab und vielleicht lassen wir dich leben. Und er hat gesagt, I have decided to follow Jesus. Sadusunda Singh, ein berühmter Missionar, Erweckungsprediger in Indien, Mann Gottes, hat daraus vermutlich er, verschiedene Theorien, dieses Lied gemacht, was dann um die Welt gezogen ist. Also das ist, hat nicht sich irgendwo ein Producer ausgedacht, weil der auf der Playlist noch ein Platz frei war, sondern das ist aus der Erfahrung, Gott ist da. Mitten im Leid, mitten im Schmerz, mitten im Feuer. Ich musste jetzt wieder dran denken. August 2010 war ich mit Deiner auf einer Hochzeit von Leuten, die damals hier in der Gemeinde waren. Und auf der Fahrt zu der Hochzeit haben wir Radio gehört. Die Älteren werden sich erinnern. Radio, in Nachrichten war eine Meldung, in Afghanistan sei ein Team von Entwicklungshelfern und Ärzten entführt worden. Und ich brauche jetzt einen Moment. Und man hört so Nachrichten weg, ne? kennt ihr auch, oder heute scrollt man durch, denkt so, ja, Moment mal, die Dani hatte irgendwie jetzt geschrieben, dass sie doch irgendwie auf einer Reise wäre. Und es hieß irgendwie internationales Team, irgendwie 4 verschiedene Nationalitäten, denke ich so, das klingt eigentlich nach Jesus-Leuten. Aber so, kurz der Gedanke flatterte nur einmal so durch meinen Kopf und dann war das schon wieder weg. Dani gehörte zu unserer Gemeinde in Wetzlar. Gut, ja, Freundin kann ich sagen, in Gießen studiert Theologie und dann noch Linguistik draufgesetzt und ist mit Jesus nach Afghanistan gegangen, mit unseren Freunden, die hier zur Gebetsnacht hier waren. Und abends, wir waren auf der Hochzeit und so, und dann abends, wir waren gerade auf dem Weg zum Auto, dann klingelte mein Handy, unüblich um die Zeit, und da war ein Ältester aus Wetzlar dran und sagte, die Dani ist dort. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von ihrem Team. Sie war unterwegs mit einem Team von Ärzten, Augenärzten, der unten links, Tom Little, war seit 1970 mit kurzen Unterbrechungen in Afghanistan, um Menschen zu helfen, dass sie sehen können. Bewusst motiviert durch Jesus. Und sie waren unterwegs in Nuristan, das ist ganz dieser Zipfel im Nordosten von Afghanistan, eine der ärmsten Gegenden, um dort den Ärmsten zu dienen. Mit einem Team Afghanen, eine Britin, die ist, glaube ich, hier nicht auf dem Bild, Amerikaner und die Dani oben links, aus Chemnitz gebürtig, aus unserer Gemeinde. Und sie haben sie waren schon auf dem Rückweg nach Kabul und haben ein paar Leute mitgenommen, die da zu Fuß unterwegs waren, üblich da in der Pampa. Und Nach einer Weile sind die wieder abgestiegen, die drei Jungs, und kurze Zeit später war plötzlich da ein Hinterhalt und da waren bewaffnete Männer. Einer von denen, die sie mitgenommen hatten, war dabei und sie haben sie in einer Reihe aufgestellt und erschossen. Der Fahrer hat angefangen, Koransuren zu rezitieren, wurde daraufhin laufen gelassen, nachdem sie ihn noch ausgeraubt haben, hat die Geschichte erzählt. Sie war unterwegs, weil sie Jesus geliebt hat und weil sie Menschen geliebt hat. Im Herbst davor, also 2009, hatten wir sie hier, also noch in der Gisselberger, in unseren alten Räumen im Gottesdienst zu Besuch. Das war kurz bevor sie das letzte Mal ausgereist ist. Und ich habe sie kurz interviewt, für sie gebetet und ich habe sie gefragt, was sagen eigentlich deine Eltern? Also die war Ende 20, unverheiratet. Was sagen deine Eltern, wenn du in so ein Land gehst? Wir haben dieses Jahr Leute ausgesendet in Länder, die nach unseren Maßstäben nicht safe sind. Und sie sagte, ja, also ihre Eltern vertrauen Jesus. Und sie wissen alle, sie sind sich einig, es ist das Risiko wert. Aber sie wissen immer, es kann sein, dass sie sich hier nicht wiedersehen. Das war das Letzte, was ich von ihr live gehört habe. Und es kommt diese Nachricht, die Dani ist bei Jesus. Und sie hat gesagt, sie hat mit diesem Risiko gelebt. Das ist das, was unser Denken ein bisschen sprengt, so wie wir meistens ticken. Sie hat gesagt, das ist es wert. Ich möchte mit euch lesen aus Daniel 3, die Verse 1 bis 28. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen. Es war 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Er ließ es in der Ebene Dura aufstellen, in der Provinz Babylonien, heute Irak. Dann ließ König Nebukadnezar die Würdenträger holen, die Statthalter und Provinzverwalter, die hohen und einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und die Befehlshaber der Provinzen. Sie sollten zur Einweihung des Standbildes kommen, das der König hatte aufstellen lassen. Da versammelten sich die Statthalter und Provinzverwalter, die hohen einfachen Beamten, die Ratgeber, Schatzmeister und Richter und die Befehlshaber der Provinzen. Sie alle kamen zur Einweihung des Standbildes, das König Nebukadnezar aufstellen ließ. Sie sammelten sich um dieses Standbild, das der König hatte errichten lassen. Dann rief ein Ausrufer mit lauter Stimme: Euch wird etwas befohlen, euch Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Ihr sollt niederfallen, sobald die Instrumente zusammen erklingen, die Hörner, Pfeifen und Zittern, die Leiern und Harfen. Dann sollt ihr das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar hat aufstellen lassen. Wer nicht niederfällt, um es anzubeten, wird noch im selben Augenblick in einen brennenden Ofen geworfen. Die Völker fielen nieder, sobald sie den Klang der Instrumente hörten, der Hörner, Pfeifen, Zittern, Leiern und Harfen. Und die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Einige babylonische Männer gingen zum König und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Juden. Sie sagten zu Nebukadnezar: Lang lebe der König! Du, König, hast diesen Befehl erteilt. Ich kürze ab. Hier wird jetzt nochmal der Befehl wiederholt. Dieses Standbild anbeten. Wer nicht niederfällt, soll im selben Augenblick in den brennenden Ofen geworfen werden. Nun sind da diese jüdischen Männer, die du beauftragt hast, die Provinz Babylonien zu verwalten. Schadrach, Meschach und Abednego, Freunde von Daniel. Diese Männer achten dich nicht, König. Sie verehren deinen Gott nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig und wütend und befahl, Schadrach, Meschach und Abednego zu ihm zu bringen. Man brachte die Männer vor den König. Nebukadnezar sagte zu ihnen: Stimmt es, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Gott nicht verehrt? Ist es wahr, dass ihr das goldene Standbild nicht anbetet, das ich aufstellen ließ? Und nun, zweiter Versuch, macht euch bereit und fallt nieder, sobald die Instrumente zusammen erklingen, die Hörner, Pfeifen und Zittern, die Leiern und Harfen. Und ihr sollt das Standbild anbeten, das ich machen ließ. Wenn ihr aber nicht anbetet, werdet ihr noch im selben Augenblick in den brennenden Ofen geworfen. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Gewalt retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego sagten zu König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar zornig auf Schadrach, Meschach und Abednego. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. Er befahl, den Ofen anzuheizen. Man sollte ihn 7-mal heißer machen, als man es für gewöhnlich tat. Dann befahl er den kräftigsten Männern seiner Armee, Schadrach, Meschach und Abednego, zu fesseln. Sie sollten die 3 Männer in den brennenden Ofen werfen. Die Männer wurden so, wie sie waren, gefesselt, in ihren Mänteln, Hosen, Mützen und Kleidern. Dann wurden sie in den brennenden Ofen geworfen. Weil der Befehl des Königs sehr streng war, war der Ofen ungewöhnlich heiß. Die Flammen töteten die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Die 3 Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gefesselt in den brennenden Ofen hinab. König Nebukadnezar erschrak. Er stand hastig auf und sagte zu seinen Ministern: Haben wir nicht 3 Männer gefesselt und mitten ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König: Gewiss, König. Er sagte: Ich sehe aber 4 Männer, die mitten im Feuer frei herumlaufen. Sie sind nicht verwundet. Der 4. sieht aus, als wäre es ein Gottessohn. Nebukadnezar trat an die Tür des brennenden Ofens und sagte: Schadrach, Meschach, Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt hierher. Und Schadrach, Meschach und Abednego gingen aus dem Feuer heraus. Da versammelten sich die Statthalter und Provinzverwalter, die Beamten und die Minister des Königs. Sie sahen, dass das Feuer den Männern nichts getan hatte. Ihre Körper und ihr Kopfhaar waren nicht verbrannt und ihre Mäntel waren unverändert. Sie rochen auch nicht nach Feuer. Nebukadnezar sagte: Gepriesen sei der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. Er hat einen Engel gesandt und seine Diener gerettet. Sie haben ihm vertraut und sich nicht an den Befehl des Königs gehalten. Sie haben ihre Körper aufgegeben, damit sie nicht irgendeinen Gott verehren müssen. Sie beten nur ihren Gott an. Amen. Was für eine Geschichte. Und lasst die auf euch, manche kennen das schon irgendwie aus Kinderstunden, Flanelltafeln oder so, aber lasst es auf dich wirken, was hier passiert und was hier für Dialoge sind. Wir haben es nicht nötig, dir zu antworten im Angesicht des Todes. Unser Gott, den wir verehren, auf den berufen sich die 3, das ist der 1. Punkt. Und die Frage ist, ganz direkt zum Einstieg, also wir fragen uns ja, wenn wir solche Geschichten hören, aus Afghanistan, aus Babylon, später aus Myanmar, ja, wie stehe ich dazu? Was mache ich, wenn jemand von mir was fordert, wenn es mich was kostet? Und dahinter steht die Frage: Wem dienst du? Ich falle direkt hier mit der Tür ins Haus. Die Frage ist: Wen ehrst du? Die Frage ist: Wem gehörst du? Für wen lebst du? Und wenn es soweit ist, für wen stirbst du? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe hier so ein Echo gehört in dem Text. Wenn die Musik erklingt, euch wird etwas befohlen, euch Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen. Ihr sollt niederfallen und anbeten. Geh in die Offenbarung des Johannes, Kapitel 7. Eine große Menschenmenge aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die niederfallen, die anbeten. Den einen Gott, den, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, sagen: Dir allein sei die Ehre, in Ewigkeit und Ewigkeit. Er ist der Einzige, der Anbetung gebührt. Alle Nationen werden ihn verherrlichen und wir leben in einer Zeit, wo Menschen aus allen Nationen zusammenkommen. In den letzten 40, 50 Jahren, wir haben es gerade gehört, in der islamischen Welt Menschen zu Jesus gekommen sind, wie nie zuvor. In 1400 Jahren nicht. Und wir sehen jetzt, wie es die Runde macht, wie jetzt im Westen es wieder losgeht. Wie, habe ich euch auch schon von erzählt, Generation Z anfängt, nach Gott zu fragen. Wir haben gerade dein Zeugnis gehört. Ich nehme das als eine Verheißung und als ein Beispiel, dass Leute anfangen, ich habe es gerade erzählt von dem Bruder, den ich aus Schweden kennengelernt habe, wo junge Leute in seiner Kirche auftauchen. Ganz normale Baptistengemeinde, 20-Jähriger. Entschuldigung, gehören Sie hier zur Gemeinde? Ich glaube, mir ist gestern Gott begegnet. Können Sie mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Gott tut was, er sammelt sich die Anbetung, die nur ihm zusteht. Und wenn wir zu ihm Ja sagen, heißt das, dass wir Nein sagen zu allen anderen Göttern. Das können goldene Standbilder sein oder irgendwelche okkulte Dinge, das können aber auch die Götter unserer säkularisierten Welt sein. Geld, Sex, Macht, you name it. Die Freunde stehen vor dieser lebensbedrohlichen Situation. Ein absoluter Herrscher, wenn du Daniel liest, merkst du Nebukadnezar, auch nicht der stabilste Typ, so, ja, also schwankt auch mal ein bisschen, auf jeden Fall gefährlich. Und sie sind absolut cool. Es ist nicht nötig, dass wir dir antworten. Warum können die so antworten? Weil sie die Frage längst beantwortet haben. Wenn du überlegst, wie du in der Krise mit der Krise umgehst, dann ist es zu spät. Also, da kann Jesus immer noch und so. Aber wenn du überlegst, ob du in der Versuchung anfängst zu überlegen, ob du jetzt der Versuchung nachgibst oder nicht, da stehst du auf sehr wackeligen Füßen. Weil die Versuchung kommt dann, wenn du sowieso geschwächt bist. Die Anfechtung kommt dann, wenn du sowieso nicht so ganz gerade ausgucken kannst. Und wenn du dann überlegst, ja, dann wird es gefährlich. Du musst vorher dieser Sache klären. Und dann fühlt man sich manchmal vielleicht ein bisschen vollmundig, wenn du total in Sicherheit bist und sagst, Jesus, und wenn es mich das Leben kostet. Aber da triffst du die Entscheidung. Sagen, mein Leben, ja, die meisten von uns haben irgendwann mal gesagt, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ja, Jesus, mein Leben gehört dir. Wir sprechen von Lebensübergabe oder solche Formulierungen haben wir. Wenn du das noch nie gemacht hast, bist du eingeladen. Jesus will so gerne dir sein ganzes Leben schenken, wenn du ihm dein ganzes Leben gibst. Aber die Sprache ist verräterisch und wir müssen verstehen, was wir da tun. Das heißt nicht, ich habe meine religiösen Überzeugungen ein bisschen verändert, sondern das heißt wirklich, da ist jemand und ich nehme mein Leben, ich bisher autonom gelebt habe, und ich sage, jetzt gehört es dir. Und da muss ich, manchmal verschenken wir was und dann wollen wir gerne immer noch gucken, was der andere damit macht. Das haben wir als Kinder einen Spruch zu gehabt. Ne? Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Also wenn du dein Leben Jesus gibst, heißt das, es gehört jetzt ihm. Und dann heißt es, ja okay, wenn es dann auf dem Spiel steht, wegen Jesus, nicht wegen deiner Blödheit oder weil du gerne 160 fährst oder so, das ist schlechte Haushalterschaft, sondern wegen Jesus, kannst du sagen, ja, es gehört dir. Es gehört dir. Ich möchte lieber weiterleben. Das ist eine gesunde Haltung. Aber wenn es denn das heißt, dass ich es gebe. Ich habe es dir doch schon längst gegeben. Es gehört ja gar nicht mehr mir selbst. Den drei Freunden hier war das klar. Und wie kann man sowas machen? Nicht aus einer religiösen Pflichterfüllung heraus. Da wirst du immer fragen, wenn du also religiös, welche Regeln muss ich halten, damit ich nicht unangenehm auffalle? Da machst du immer so das nötige Minimum. Also was muss ich tun, damit ich hier nicht rausfliege? Ja? Was, wenn du zu deiner Frau sagst, wie oft muss ich mit dir reden und dir Blumen kaufen, damit ich keinen Stress kriege? So, da bist du so auf dieser Minimum-Ebene unterwegs. Damit wirst du nicht dein Leben hingeben. Aber wenn du eine Offenbarung hast davon, wer es ist, dem du folgst, wenn du anfängst zu begreifen, und wir sind da, fangen immer nur an zu begreifen auf dieser Seite der Herrlichkeit, aber wenn du anfängst zu begreifen, wer dieser Gott ist, wie groß dieser Gott ist, wie liebend dieser Gott ist, wie schön dieser Gott ist, also die schönste Schönheit in der Schöpfung, die dich staunen macht, hat jeder andere Vorlieben. Ob das menschliche Kreativität ist, ob das jetzt die Blätter im Herbst sind, ob das der nächste Frühling ist, ich freue mich auf den Sommer, ob das die Berge sind, das ist das Werk seiner Finger und ein bisschen ein Abglanz von seiner Schönheit. Wenn wir begreifen, wer dieser Gott ist, dann kommen wir an den Punkt zu sehen, er ist es wert. Die Freunde antworten nicht mit ihrer religiösen Überzeugung, sondern damit, wer Gott ist. Unser Gott, den wir verehren, er kann uns erretten. Er kann uns erretten, er ist unser Gott, ihn verehren wir. Und auch wenn er uns nicht errettet, es geht hier nicht um einen Deal, sondern wenn wir das Richtige sagen, dann werden wir belohnt und dann kriegen wir ein schönes Leben. Sondern er ist es wert, dass wir ihm alles geben. Und Jesus, ich bete, dass wir tiefer begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Da, wo wir schon lange dir folgen, uns schon lange daran gewöhnt haben, dass du eben so bist, dass du Sünden vergibst, dass du für uns sorgst und so weiter, dass wir gar nicht mehr staunen. Da öffne uns neu die Augen, dass wir staunen über dich, dass wir begreifen, was du uns schenkst, wenn du uns dich selbst schenkst. Dass wir begreifen, dass es wert ist, dass unser ganzes Leben in deiner Hand ist. Ja, unsere Freundin Dani sagt, ja, es kann sein, wir wissen es nicht. Aber es ist es wert. Und meine Eltern sagen, die Eltern einer Tochter, die keine Familie hat, sagen, ja, es ist wert. Wir riskieren das. Wir versuchen nicht, ihr das auszureden, sondern wir segnen sie. Am Ende sagt König Nebukadnezar nach dieser wunderbaren Bewahrung, die Geschichte spricht ja für sich selbst, da werde ich gar nicht so viel zu sagen. Er staunt jetzt und sagt, sie haben ihm vertraut, sich nicht an den Befehl des Königs gehalten. Sie haben ihre Körper aufgegeben, damit sie nicht irgendeinen Gott verehren müssen, sagt er über seinen eigenen Gott. Sie beten nur ihren Gott an. Das ist das, was hängen bleibt, wenn man diese Männer anschaut. Ich wünsche mir, dass das hängen bleibt, wenn man auf mich schaut. Er ist der, an dem wir hängen. Und ja, unser Leben, unser Sterben hängt in ihm. Ich habe in der reformierten Tradition gibt es den Heidelberger Katechismus, da habe ich ein Zitat mitgebracht, die erste Frage, manche kennen das, vielleicht haben das einige gelernt. Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, beides im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin. Ich gehöre ihm, ich gehöre nicht mir selbst. Römer 6 sagt Paulus, wenn wir in der Taufe sind wir mit Christus gestorben. Unser altes Leben, was an der Sünde hing, was an unserem Selbst, an unserem Ego hing, ist mitgekreuzigt mit Jesus. Und wir haben ein neues Leben empfangen in der Wiedergeburt. So wie Jesus aus den Toten auferstanden ist, so wie wir bei der Taufe aus dem Wasser aufstehen, so sind wir aufgestanden zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben ist eben nicht mehr meins, sondern es gehört ihm. Es ist Jesus' Leben. Römer 14, 7 bis 9, das schlage ich mal auf. Keiner von uns lebt nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst. Römer 14, Vers 7. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Mein Leben ist in ihm. Es ist geborgen in ihm. Und dann, ich habe ihm das schon gegeben. Ich habe mein altes Leben schon in den Tod gegeben. Was soll mir jetzt noch passieren? Wenn das wirklich wahr ist, was soll ich dann noch fürchten? Ich bin ja schon gestorben. Der Punkt, wo wir dann oft haken, oder wo ich sehe, dass Christen oft haken, wenn du deinen Glauben wie so eine Zusatzoption, wie beim Handy, gerade neue Handyverträge gemacht, dazu buchst. Das heißt, da hast du nochmal extra Benefits. Oder wenn du in Urlaub fährst, eine Pauschalreise machst, willst du noch das extra Buffet haben oder so. Also du hast dein normales Leben so wie vorher, machst dein Zeug, verfolgst deine Ziele und dann kommt auch noch Jesus. Weil du irgendwie gehört hast, ja, der ist gut und der vergibt dir auch, wenn du irgendwie Mist baust und der segnet dich, der kann dich heilen, wenn du krank bist. Wenn du ihn so dazu buchst, dann wird es einfach elend und anstrengend und es funktioniert nicht. Und es macht keinen Spaß. Und dann bist du immer an der Frage, okay, wie viel muss ich denn geben? Wie viel muss ich denn machen? Wie oft muss ich denn kommen? Und dann macht sowas überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich gebe mein Leben hin. Nee, Jesus, du bist doch dazu da, dass es mir gut geht. Es gibt ja leider diese Tradition in manchen Kirchen, wo die Wahrheit, dass Gott dich segnen will, auch materiell segnen will, dann irgendwie dazu gedreht wird, als wenn das der eigentliche Sinn des Glaubens wäre. Einer unserer Freunde aus Ghana erzählte von seinem Bruder, der angefangen hat, in die Kirche zu gehen, nachdem er da nie was von wissen wollte, weil er gehört hatte vom Prediger: Wenn du richtig glaubst, wenn du richtig betest, kriegst du einen Mercedes. Gott wird dich segnen. Und nach einem Jahr oder zwei hörte der wieder auf, zur Kirche zu gehen. Und er hat seinen Bruder gefragt, ey, was ist los? Und so, ja, Gott hatte seinen Deal nicht eingehalten. Er hat immer noch keinen Mercedes, musste immer noch Bus fahren. Also es funktionierte nicht. Ja, wenn du so an Glauben ran, das ist jetzt ein sehr plumpes Beispiel vielleicht, aber wir haben ein bisschen raffiniertere Methoden manchmal. Aber wenn du so an den Glauben rangehst, ich mache das, solange es mir was bringt, wirst du damit nicht glücklich werden. Kannst du dann noch mal mehr beten, aber es wird nicht so funktionieren. Jesus will nicht ein Stück vom Kuchen deines Lebens, sondern er will alles. Martin Luther hat mal gesagt, haben wir heute schon gesungen, Martin Luther hat mal gesagt, dass die Gläubigen werden ein Kuchen mit Christus. Wir werden zusammengebacken sozusagen. Wir sind in ihm, er ist in uns. Und mein ganzes Leben gehört ihm. Und dann darf ich damit rechnen, dass er mich auch versorgt. Dann darf ich damit rechnen, dass er da ist in Krankheit, dass er auch heilt. Dann darf ich damit rechnen, dass er mir ein erfülltes Leben schenkt. Aber er kommt nicht als Dienstleister, wie so ein Paket, du hast zu deinem Paketboten, wenn es gesund läuft, keine engere Beziehung, sondern der gibt das Paket ab und geht wieder. Ja? Jesus lädt dich in sein Leben ein und er schenkt dir sein Leben. Dass du eins bist mit ihm. Und dann bist du im Leben und im Sterben mit ihm verbunden. Ich habe das eingangs gesagt, wir sind in dieser Reihe zum Thema Gegenwart. Haben wir gesprochen über die manifeste Gegenwart Gottes. Also nicht nur Gott ist allgegenwärtig, sowieso immer da, sondern es gibt diese Erfahrung, er ist jetzt, er kommt jetzt in den Raum, er wirkt jetzt in einer neuen Weise. Und mir war es wichtig, wenn wir diesen Gottesdienst haben, wo wir auf die verfolgte Kirche schauen, dass das nicht so ein thematischer Break ist, sondern wir sagen, nein, wir sind genau an dem richtigen Punkt. Und wenn wir von der Gegenwart Gottes reden, dann geht es nicht nur darum, dass wir schöne Gebetszeiten haben und schöne Gottesdienste, so wunderbar wie das ist. So wunderbar wie, so sehr wie ich die letzten Wochen hier mit euch genieße und die nächsten Wochen noch mehr genießen werde. Ich glaube, Gott fängt was Neues an bei uns und der Wasserspiegel steigt. Aber der Punkt ist, wenn wir von Gegenwart Gottes reden, ist, dass wir in ihm leben, mit ihm leben, mit ihm verbunden sind, seine Gegenwart erfahren in unserem Alltag. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Sonntage. Nein, alle Tage bis ans Ende der Welt. Und gerade in den dunklen Stunden, gerade da, wo es schwer wird, gerade da, wo du nicht weiter weißt, bin ich da. Und es ist, ich liebe das so, in dieser Geschichte, wie sichtbar das wird. Da ist plötzlich dieser König, der da, ich versuche mal mit diesen, ich weiß nicht, wie diese Öfen damals gebaut wurden, ob es dann so eine so Scheibe wie am Backofen gab oder ob der von oben reinguckt oder wie das funktioniert. Aber er sieht auf jeden Fall in diesen Ofen rein und sagt, wir haben doch da drei reingeschmissen. Ich sehe einen vierten umhergehen. Übrigens, das Einzige, was das Feuer verbrannt hat, waren die Fesseln. Alles andere ist noch nicht mal Brandgeruch. Wer unsere alten Gemeinderäume noch hatte, da hatte man Brandgeruch, wenn man im Babyraum war, weil es da irgendwie der Zigarettenqualm durchkam. Noch nicht mal das. Aber da ist ein Vierter. Wo kommt der denn her? Und er sieht aus wie ein Gottessohn. There's another one in the fire, gibt es dieses wunderbare Lied. Ja, Gott hätte das alles verhindern können. Der hätte ja dafür sorgen können, dass die gar nicht erst im Ofen landen. Wäre eigentlich irgendwie cooler gewesen, vielleicht. Ich habe es neulich gehört, ne? Apostelgeschichte 16 in Philippi, wo Paulus und Silas im Gefängnis Lobpreis machen. Und dann passiert das Wunder, die Ketten fallen ab und alles toll. Aber ja, denkt man, ja, hätte Gott nicht dafür sorgen können, dass die gar nicht erst in den Knast kommen. Sind dann noch geschlagen worden und so, das war ja nicht schön. Aber die Frucht dieser Gefangenschaft ist, dass der Kerkermeister von Philippi, seine ganze Familie, den wahren Gott erkennen. Zu ihren Gefangenen kommen und fragen, wie können wir in die Freiheit kommen? Könnt ihr mir die Fesseln abnehmen? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Übersetze ich mal so. Die Geschichte hier, dass die in dem Ofen landen, sorgt dafür, dass Nebukadnezar Gott die Ehre gibt. Und das geht dann auch weiter noch. Das ist nicht so ganz standhaft dann bei ihm, aber sie beten nur ihren Gott an. Gott bekommt die Ehre. Er wird verherrlicht. Und die Freunde haben das Zeugnis, auch in der schlimmsten Situation, auch mitten im Feuer, du bist da. Ich habe ein Zitat gelesen von Christine Kane, kennen einige aus Australien. Sie sagt auf Englisch, God's presence is not proven by the absence of fire. Also du erkennst Gottes Gegenwart nicht daran, dass das Feuer nicht da wäre, dass es keine Not gibt, keine Gefahr, keine Probleme. God's presence is proven by the fourth man standing with you in it. Gottes Gegenwart erweist sich durch diesen vierten Mann, der mit dir mitten im Feuer steht. Und ich glaube, nicht erst, wenn es dir ans Leben geht, nicht erst, wenn du schlimme Verfolgung erlebst, darfst du mit dem rechnen, dass er da ist, dass er sagt, ich bin genau jetzt, genau bei dir. Und ich schütze dich, ich trage dich, ich gebe dir Fülle. Ich habe euch einen Zeugnis mitgebracht von einem Bruder, den ich letztes Jahr kennen durfte im Iran, ne, nicht im Iran, sondern aus dem Iran, in Korea, Pastor Farshid Fatih. Ich habe unserem Bruder, der auf der Freizeit mit war, das Bild gezeigt, der sagte, Farshid, ich kannte ihn aus der Türkei, ein lieber Bruder aus dem Iran. Und er hat dort gesprochen vor 5000 Leitern in Korea und den Anfang möchte ich euch gerne zeigen, wenn wir das Video hinkriegen. Vielleicht merkt ihr, warum ich euch das zeigen wollte. Ich habe viele wunderbare Menschen da auf dem Kongress getroffen. Ich habe niemanden getroffen mit so einer Lebensgeschichte und der so eine Freude ausgestrahlt hat. So eine ansteckende Freude. Die Moderatorin sagte dann nochmal, so beim An- oder Abmoderieren, ja, das war ja alles sehr schwer und so. Und er lächelte und sagte, ach nein, 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 Gott ist gut. Und es war nicht dieses, es gibt dieses aufgesetzte Gott ist gut, ja, wo du irgendwie eine fromme Fassade drauf machst, das 5 Jahre oder ein Jahr Einzelhaft halten die frommen Fassaden nicht durch. Eine Vision von der Schönheit Gottes. Merkst du, dass das dem aus allen Knopflöchern kommt? Und ich glaube, das möchte Gott dir schenken. Dass du staunen kannst über seine Schönheit, über seine Liebe. Ich glaube, er will dir Klarheit geben darüber, wer dein Herr ist, wen du anbetest. Und das Ja zu ihm ist das Nein zu allen Alternativen. Ich glaube, er will dir Klarheit geben, dass du ein neues Leben in ihm hast, dass das Alte wirklich vergangen ist. Und ich glaube, er will dir begegnen, mitten in den schwierigen Zeiten, dass du erfährst, da ist noch einer im Feuer mit dir. Manchmal spüren wir das, können es erleben, da können andere das sogar sehen, wie hier bei dem König. Oft ist es was, wo wir im Glauben dran festhalten. Und Jesus sagt, selig seid ihr, wenn ihr nicht seht und doch glaubt. Aber er ist da. Martin Luther hatten wir jetzt schon ein paar Mal, habe ich noch ein Zitat euch mitgebracht. Mach mal weiter. Wenn die PowerPoint wieder macht. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. So gewiss, dass er 1000-mal dafür sterben würde. Und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich, trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen. Das wirkt der Heilige Geist im Glauben. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du neu Glauben wächst in uns. Herr, du weißt, wer gerade müde ist. Du weißt, wer gerade schwankend ist hier. Wo zu viel passiert ist oder vielleicht zu wenig passiert ist. Und es irgendwie sehr theoretisch geworden ist, dass du da bist, dass du gut bist. Ich bete, dass du eine frische Offenbarung schenkst von deiner Gegenwart, von deiner Liebe, von deiner Wahrheit. Danke, Herr, für deine Schönheit. Danke, dass du es wert bist, dass wir dir alle unsere Ehre geben, dass wir dir unser Alles geben. Amen.